Umbrüche, Auslöser für Evolution und Fortschritt. Das ist das Thema der aktuellen öffentlichen Ringvorlesung an der Uni Göttingen. Sie hören jetzt die Aufzeichnung von gestern. Es sprach Professor Ansgar Reinos aus Göttingen. Sein Thema: Von der Astrologie zur Astrophysik, kopernikanische Wende und unser Verständnis des Universums.
Wunderschönen guten Abend. Die kopernikanische Wende und unser Verständnis des Universums. Die kopernikanische Wende ist ein perfektes Beispiel für einen Umbruch, der ja das Thema dieser Ringvorlesung ist. Und ich möchte Ihnen heute Abend im Wesentlichen zeigen, warum die kopernikanische Wende ein so gutes Beispiel ist für ein naturwissenschaftliches Ereignis oder für eigentlich die erste wirkliche naturwissenschaftliche Entdeckung, die der Mensch durchgezogen hat. Von Anfang bis Ende, und zwar so, wie wir uns das heute vorstellen. Wenn wir heute von Naturwissenschaft sprechen, dann sind wir sehr, sehr an die Beobachtungen, an das Experiment geheftet. Das war früher nicht so. Früher hat man das mehr als Astrologie verstanden. Astrologie und Astrophysik, das hat man noch nicht wirklich unterschieden. Und mit der kopernikanischen Wende stellte sich zum ersten Mal, oder die Aufgabe der kopernikanischen Wende war zum ersten Mal, ein Experiment wirklich von vorne bis hinten zu verstehen und dann auch zu erklären. Und dieses Experiment war nichts Geringeres als die Entdeckung des Planeten Erde. Man hat also damals, vor gut 500 Jahren, im Grunde den Planeten Erde entdeckt und genau das gemacht, was Herr Schönhammer gerade beschrieben hat, was wir heute auch versuchen, Planeten zu entdecken, allerdings um andere Sterne. Und Kopernikus zusammen mit vielen anderen haben das damals zum ersten Mal getan. Die Frage, die sich stellt, wenn man von der kopernikanischen Wende spricht, und für alle die, die Astrologie, Astrophysik, kopernikanische Wende und das ganze Universum für heute Abend von mir erwarten, muss ich die Erwartung ein kleines bisschen zurückschrauben. Das alles kann ich hier nicht leisten. Aber ich möchte versuchen, Ihnen zu zeigen, warum das Gebiet immer noch spannend ist und warum das Ganze eigentlich so ein Problem war damals und warum wir heute eigentlich noch gut verstehen können und noch sehr begeistert davon sein müssen, was die beteiligten Wissenschaftlerinnen oder ja, damals Wissenschaftler geleistet haben. Was war denn eigentlich das Problem? Stellen Sie sich vor, Sie stehen draußen und sehen den Sternenhimmel, so wie er hier dargestellt ist. So schön sieht man ihn ja bei uns nur noch eher selten, weil überall Lampen an sind, aber es gibt natürlich Möglichkeiten, das zu machen. Sie haben die Möglichkeit, die Bewegung des Sternenhimmels zu verfolgen, Sie haben die Möglichkeit, die Planeten zu sehen, Sie haben die Möglichkeit, die Sonne in Ihrem Tageslauf zu verfolgen. Sie sehen also all das, was immer schon gesehen wurde, mit dem bloßen Auge. Dazu brauchen Sie keine Instrumente, dazu brauchen Sie auch keine Mathematik. Das ist auch mal einfach mal schön. Meinen Sie, das hilft besser so, ja? Ich glaube, wir kommen so schon klar. Wir haben das hier manuell gelöst. Vielen Dank. Vielen Dank für den Hinweis. Also, was ist das Problem bei dieser Entdeckung? Wir haben gesagt, Sie können diese ganzen Planetenbewegungen, das kann man alles sehen. Und das ist auch alles schon seit Zeitaltern bekannt. Aber was eben nicht bekannt ist, ist das, was daraus folgt. Und die Kugelgestalt der Erde ist zunächst mal das eine, was daraus folgt, aus dieser Konsequenz, dass wir heute wissen, die Erde ist ein Planet. Also die Kugelgestalt, das sieht man, wenn man an die See fährt. Man braucht nur einem Schiff hinterher zu gucken, das verschwindet irgendwann am Horizont. Das sieht jeder. Die Schiffe werden nicht nur kleiner, sondern die verschwinden wirklich. Und es war nicht wirklich irgendwann eine Frage, ob die Erde eine Kugel oder eine Scheibe ist. Diese Frage hat sich wissenschaftlich nie wirklich gestellt. Die beiden Fragen, die sich wissenschaftlich gestellt haben und die nicht einfach zu beantworten waren und die auch heute für uns hier im Saal ohne die entsprechende Ausrüstung nicht einfach zu beantworten sind, sind diese beiden Konsequenzen. Erstens, die Erde bewegt sich. Und zweitens, die Erde ist nicht das Zentrum des Universums. Und das werde ich versuchen, mit Ihnen gemeinsam heute Abend nicht nachzuweisen, aber ich möchte gerne mit Ihnen verfolgen, wie das nachgewiesen werden konnte und was eigentlich die gedankliche Blockade dabei ist, dieses Problem zu verstehen. Nun, wenn wir darüber nachdenken, wie es früher gewesen ist, dann müssen wir da auch ein bisschen einhaken und uns fragen, warum glauben wir denn heute alle, dass die Erde eine Kugel ist und dass die Erde ein Planet ist? Ich denke, jeder von Ihnen glaubt mir das, wenn ich das jetzt hier so sage. Das brauche ich Ihnen auch gar nicht zu sagen. Das bekommen wir heute im kleinsten Kindesalter mitgeteilt. Und warum wir das einfach so glauben und annehmen, ohne dass irgendjemand von uns mal nachgeschaut hätte, ist schlicht und ergreifend so etwas. Die Verfügbarkeit von Bildern, die Verfügbarkeit von vielen, vielen physikalischen Experimenten, die uns heute zeigen, dass wir in einem rotierenden Bezugssystem, wie wir das nennen, uns befinden, sagt uns, die Erde ist eine Kugel und das ist wohl der, wie ich denke, schönste Beweis dafür, dass die Erde ein Planet ist. Nicht nur, dass sie ein Planet ist, sondern dass sie auch ein Planet ist, der irgendwo auch zu Ende ist, der sein Ökosystem hat und auf den man ein bisschen aufpassen sollte, wenn man auf ihm lebt und wenn man ihn noch ein bisschen für sich haben möchte. Also solche Bilder sind da sicherlich sehr überzeugend. Aber sowas haben wir von anderen Planeten nicht. Das ist heute unser Problem. Und sowas hatte man auch im 16. Jahrhundert und lange vorher natürlich nicht. Dieses Bild ist noch gar nicht sehr alt. Und echte Beweise dafür, dass die Erde eine Kugel ist und dass sie sich vor allen Dingen bewegt, sind rar. Die Konsequenz aus der Rotation der Erde, das sei einmal gesagt, und das wussten auch schon die alten Griechen, das wusste man auch im Mittelalter schon, ist im Grunde zunächst einmal unfassbar. Sie wissen, oder die alten Griechen wussten schon, und im Grunde wusste immer jeder, die Erde ist eine Kugel, und man kann sehr leicht aus verhältnismäßig einfachen Experimenten ableiten, wie groß die Erde ist, und auch so ungefähr abschätzen, wie weit sich die Erde entfernt von der Sonne befindet. Und wenn sie sich denn um die Sonne drehen soll, was wir ja jetzt als nächstes unter der kopernikanischen Wende verstehen, dann können wir auch eine Geschwindigkeit ableiten, mit der sie sich um die Sonne bewegt. Und diese tägliche Drehung, das ist zunächst mal das Erste, diese tägliche Drehung bedeutet nichts anderes, als dass wir uns hier, wo wir jetzt stehen, mit einer Geschwindigkeit von etwa 1800 Kilometer pro Stunde, am Äquator ist das die Geschwindigkeit, hier ist es ein bisschen geringer, sagen wir 1000 Kilometer pro Stunde bewegen. Wir hier alle, das Aulagebäude und alles bewegt sich mit 1000 Kilometer pro Stunde. Wenn Sie diese Vorstellung nicht gewohnt sind und dieses Bild von der physikalischen Trägheit, dass alles, was wir hier bewegen, das auch in diesem Bewegungszustand bleibt, wenn Sie das nicht haben, dann haben Sie ein Problem, dann glauben Sie das nicht. Ich würde Ihnen das nicht glauben, wenn Sie mir sagen, 1000 Kilometer pro Stunde ist unsere Geschwindigkeit, mit der wir uns bewegen. Schon gar nicht, wenn Sie noch nie im Flugzeug gesessen haben oder ähnliche Dinge, die man damals eben einfach technologisch noch nicht hatte. Also diese Vorstellung ist einfach vollkommen absurd, dass wir uns mit einer solchen Geschwindigkeit bewegen könnten und davon überhaupt nichts merken. Das ist mal das eine. Gut, fangen wir also vorne an auf unserer Suche nach der kopernikanischen Wende und wie wir von der Astrologie zur Astrophysik kommen. Das ist ein frühes Zeugnis von astrologischen Arbeiten. Es ist die Venustafel von Amisaduqa. 1700 Jahre vor Christus ist sie wohl hergestellt worden, oder der Text zumindest ist zu alt. Und sie zeugt davon, was die Astrologie früher getan hat, wofür die Astrologie da war. Man hat einen Einklang zwischen Himmel und Erde und dem Bereich der Götter vorausgesetzt. Man hat gesagt, das muss alles eine Einheit bilden. Und die Astrologie hat so ein bisschen diesen Bereich beleuchtet, der Kommunikation zwischen den Göttern und den Menschen. Das war natürlich alles sehr mystisch, alles sehr wenig naturwissenschaftlich, aber was soll man machen, wenn man keine naturwissenschaftlichen Ideen als solche hat, wenn man diese Experimente nicht durchführt? Was macht man? Man überlegt sich, naja, was könnte morgen passieren, was ist mein Schicksal? Man sieht die Sterne und man sucht sich alles Mögliche, wie auch in Eingeweiden von Tieren zu lesen oder ähnlichen Dingen. Das stand ungefähr lange Zeit im selben Bereich. Es wurden Horoskope gestellt, es wurden Vorhersagen gemacht, wie hier. Ein Beispiel aus dieser Venustafel: Wenn am 1. des Monats Nisanu, das war der erste Monat damals, eine Sonnenfinsternis stattfindet, wird der König von Akkad sterben. Das ist mal eine handfeste Aussage, da hat man was, woran man sich festhalten kann. Das machte die Astrologie. Ob das jetzt stimmte oder nicht, naja, das war ja eine andere Frage im Endeffekt. Die Astrologie hatte noch einen zweiten Hintergrund, und dieser Hintergrund war mit dem eigentlich viel mehr verwandt, was wir heute unter Astronomie, unter Naturwissenschaft verstehen, nämlich sie hatte auch einen praktischen Nutzen. Und zwar hat man damit natürlich voraussagen können, wann der nächste Sommer kommt, wann der nächste Winter kommt, wann die Tage kürzer werden, wann die Tage länger werden, wann die Sonne wo steht und wann es endlich mal wieder eine Ernte gibt, beispielsweise. Also dieser praktische Nutzen war einfach sehr wichtig, und der ist schon sehr verwandt mit dem, was wir unter Naturwissenschaft verstehen. Stonehenge ist eins der Zeugnisse davon und zeigt uns, wie man den Sonnenlauf damals schon durchaus verstanden hat und ihn sicherlich auch nutzen konnte, um einfach so nützliche und wichtige Vorhersagen für die Landwirtschaft oder auch für die Wettervorhersage zu tätigen. Gut, wir fangen im Grunde gleich mit einem der Schwerstgewichte an in unserer Reihe der Personen, die wir uns anschauen wollen und uns überlegen wollen, was diese Personen alle gemacht haben. Ich habe Ihnen hier rechts eine Zeitleiste aufgemalt, die fängt hier bei 1000 vor Christus an, das ist hier das Jahr 0, und Aristoteles hat eben im 4. Jahrhundert vor Christus gelebt und gewirkt. Und sicherlich gab es vor ihm auch schon Menschen, die darüber nachgedacht haben, wie das Universum funktioniert, wie der Mensch zusammen mit den Göttern funktioniert, wie eigentlich alles funktioniert. Aber Aristoteles hat es geschafft, ein Werk oder sein gesamtes Werk so aufzuschreiben, dass es uns erhalten geblieben ist, nicht nur uns erhalten geblieben ist, sondern auch allen anderen zwischen uns und ihm erhalten geblieben ist. Und sein Denken war so klar und war so überzeugend, dass er es geschafft hat, eben im Grunde alle davon zu überzeugen, dass das so stimmt. Es war eine sehr stimmige Theorie, es war noch nicht mal eine Theorie, es war im Grunde ein ganzes Weltgebäude. Und er hat es eben so aufgeschrieben, dass es durchaus auch sehr viel Sinn machte. Und da ist er nach heutiger Einsicht vielleicht auch einen Schritt zu weit gegangen. Das war so überzeugend, dass es wirklich alle geglaubt haben. Aber es war nun mal nicht wirklich der Kern der Dinge. Aber dafür konnte ja nun er nichts. Wie sah sein Weltbild aus? Sein Weltbild sah so aus, dass im Zentrum also die Erde stand. Und was bleibt ihnen übrig, wenn sie vorher noch nicht darüber nachgedacht haben? Wir stehen natürlich im Zentrum, wir bewegen uns nicht. Das ist ganz offensichtlich. Das Universum besteht aus 4 Elementen, Erde, Wasser, Luft und Feuer. Die Erde fällt nach unten, das Wasser ist ein bisschen leichter als die Erde und bildet mit der Erde zusammen die Oberfläche. Die Luft ist leichter, sie steigt nach oben und darüber ist dann das Feuer. Wenn Sie ein Feuer anmachen, steigt das Feuer nach oben, das ist ganz offensichtlich. Das ist also im Grunde die gesamte Naturwissenschaft, darauf baut sich alles auf. Diese 4 Elemente, die haben dann Eigenschaften, diese Elemente, die sie in göttlicher Vereinigung mit allem Möglichen verbinden können. Und sie können daraus sich ein Weltbild bauen, was sehr schlüssig ist und was wirklich sehr überzeugend ist. Über diesem Feuer gibt es dann die Sphäre des Mondes. Und alles, was dahinter kommt, ist der Himmel. Und der Himmel ist perfekt. Auf dem Erdboden ist alles nicht so perfekt, da fällt alles runter. Und da wohnt ja auch der Mensch, das ist nicht immer alles so wunderbar. Aber über der Mondsphäre, da ist der Himmel. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft. Der Himmel ist perfekt. Alles, was da ist, ist perfekt. Und wenn etwas perfekt ist und wenn etwas eine Form hat, dann kann es nur ein Kreis sein. Oder eine Kugel. Das ist offensichtlich. Das heißt, die Erde hat eine Kugelgestalt, das Universum hat eine Kugelgestalt und alles andere, was da oben passiert, hat auch eine Kugelgestalt. Und zwar eine perfekte Kugelgestalt. Deswegen ist auch der Mond eine perfekte Kugel. Und deswegen werden sich dann hinterher daraus auch Konsequenzen für die Bewegungen der Planetensphären ableiten, die dann gleich kommen werden. Es gibt eine natürliche Bewegung auf oder abwärts. Der Himmel ist ewig, er ist nicht erschaffen. Alles, was unterhalb des Mondes stattfindet, unterliegt dem Wechsel und dem Zerfall. Und alles, was sich bewegt, muss bewegt werden. Es gibt nur eine natürliche Bewegung, die ist rauf oder runter. Es gibt nicht die natürliche Bewegung zur Seite. Das heißt, wenn sich irgendetwas weiter bewegt, dann muss es durch irgendetwas anderes in dieser Bewegung gehalten werden. Das ist eine Erfahrung, die wir im täglichen Leben machen. Wir müssen immer alles Mögliche anschieben, damit wir irgendwo hinkommen. Aber es ist eben konträr zu dem, was wir heute unter der Bewegungslehre verstehen und was dann eben ganz natürlich folgt oder was eine Grundlage für unser modernes Verständnis der Physik ist. Und das ist eben einer der Punkte, wo Aristoteles mächtig falsch gelegen hat, was aber eben auch nicht so einfach zu beweisen ist. Er hat noch was gesagt, was ich sehr interessant finde, und das ist unter anderem, es ist zu prüfen, ob außerhalb dieser Welt eine weitere ist. Also für Aristoteles war es durchaus eine Möglichkeit, dass es andere Welten gibt und ob dort noch jemand anders leben kann oder nicht, das sagt er in diesem Satz nicht, aber das war eigentlich auch für alle anderen Philosophen und viele, viele andere Wissenschaftler im Laufe der Zeit nie eine Sache, die man hätte jetzt bestreiten müssen oder so. Das ist natürlich eine grundlegende Frage und man kann sagen, ja, der Mensch hier ist irgendwo zentral, aber naja, wenn es den Menschen gibt, dann gibt es vielleicht auch noch andere Dinge. Also diese Frage hat eigentlich nie wirklich jemand grundsätzlich jetzt erstmal verneint. Die wurde immer gestellt, diese Frage, aber sie wurde irgendwo selten beantwortet. Im Gegensatz zu den anderen Dingen, die hier schon recht stark beantwortet sind. Und Sie sehen jetzt diesen Zeitpfeil hier so ein bisschen nach oben wandern. Wir machen noch keinen großen Schritt, wir bleiben noch in Griechenland bei Aristarch von Samos, der ein paar Jahre oder ein paar Jahrzehnte nach Aristoteles gelebt hat. Von Aristarch haben wir leider nicht sonderlich viel erhaltene, direkte Aufschriebe über seine Naturphilosophie. Das ist insofern schade, als wir heute wissen, dass er ein extrem modernes Bild des Universums hatte. Und wir haben ein Zitat von Archimedes in einem Schriftstück, was Archimedes geschrieben hat, wo er über Aristarch schreibt, und das möchte ich Ihnen kurz vorlesen. Du weißt, sagt da einer derer, über die Archimedes schreibt, zu jemandem anderen, dass die meisten Astronomen die Welt als eine Kugel bezeichnen, deren Mittelpunkt im Zentrum der Erde liegt und deren Radius der Größe des Sonnenabstandes entspricht. Aristarch von Samos dagegen hat in seinen Schriften die Lehre aufgestellt, dass das Weltall viel größer ist, als eben behauptet wurde. Er geht von der Annahme aus, dass die Sonne und die Fixsterne unbeweglich bleiben, die Erde sich aber auf einer Kreisbahn um die Sonne bewegt, die sich im Mittelpunkt befindet. Wir sind damit eigentlich fertig. Wir haben damit eigentlich die archimedische Wende vollzogen. Leider wurde dieses Schriftstück erst 1544 publiziert. Das ist also den Menschen bis hier oben nicht bekannt gewesen, dass es da einen Menschen gab, der das gedacht hat. Das war nicht bekannt. 1544 ist interessanterweise das Jahr, nachdem Kopernikus gestorben ist. Also auch Kopernikus selber hat von diesem Schriftstück nie etwas erfahren und es gibt keinen Hinweis darauf, dass er davon wusste, dass da in Griechenland mal jemand gelebt hat, der ein so modernes Weltbild hatte. Es gibt da noch ein Zitat, was ich Ihnen da vorlesen möchte. Das ist ein Zitat, was man bei Plutarch findet. Auch das wusste Kopernikus nicht. Da spricht wieder einer zum anderen: Verwickle uns nur nicht in eine Anklage wegen Unglaubens, wie einst Kleanthes die Griechen gegen Aristarch von Samos zur Anklage wegen Unglaubens aufforderte, weil dieser den Mittelpunkt der Welt in Bewegung versetzte, um, wie er behauptet, die Himmelserscheinung in den Einklang zu bringen. Er lehrte nämlich, die Fixsternsphäre stehe fest, die Erde aber kreise in einem geneigten Kreise und drehe sich gleichzeitig um ihre eigene Achse. Also nochmal ein solches Dokument, was im Grunde das Gleiche beschreibt, aber hier warnt jemand den anderen davor, doch nicht eine Anklage wegen Gottlosigkeit zu riskieren. Das kommt uns bekannt vor, da klingelt irgendwas, das war schon mal so und wir werden das natürlich auch im Laufe des Vortrags noch hören. Ich rede natürlich von Galileo Galilei, der eine solche Anklage auf sich gezogen hat, weil er eben genau das getan hat, weil er gesagt hat, so sieht es aus und nicht anders. Ptolemäus, kurze Zeit später, wenige hundert Jahre später, jetzt aber nach Christi Geburt, was jetzt für den wissenschaftlichen Verlauf hier keine Rolle spielt, aber für die zeitliche Einordnung ganz interessant ist. Ptolemäus hat das Ganze dann sortiert. Das Ganze heißt, alles, was Aristoteles aufgeschrieben hat und sonst nichts. Er hat es sortiert, er hat daraus dieses Bild gebaut. Er hat also im Zentrum die Erde stehen mit den Sphären, dann kommt der Mond und dann kommt Merkur, Venus, dann kommt die Sonne, die sich um die Erde dreht und dann die äußeren Planeten bis hin zum Saturn. Mars, Jupiter und Saturn, mehr Planeten kannte man damals noch nicht. Und das geschah jetzt auf eine Art und Weise, das geschah eben mit Kreisen. Das musste ja mit Kreisen geschehen, es musste ja perfekt sein. Es war außerhalb der lunaren Sphäre, also es war im Himmel, es war perfekt, es musste mit Kreisen passieren. Und wie das gemacht wird, ist hier schematisch dargestellt. Sie haben die Erde im Zentrum und lassen den Planeten auf einem Kreis um diese Bahn laufen. Und Sie können ja jetzt in den Himmel schauen und sehen, ob das ungefähr passt. Und dann stellen Sie mit einfachen Mitteln, nämlich durch bloßes Hinschauen fest, es funktioniert nicht so richtig. Naja, dann nehmen wir eben noch einen Kreis, dann setzen wir einen Kreis auf den Kreis und der Planet läuft jetzt auf dem Kreis um den Kreis um und dann macht er hier diese Geschichten. Dann läuft er nämlich auch einmal nach vorne und einmal wieder nach hinten. Also es gibt diese Rückläufigkeit, die man beobachtet bei den Planeten und dann funktioniert das. Ptolemäus in seinem Almagest hatte schon recht gute Daten, also zumindest gut genug, um eine solche Theorie einigermaßen zu verifizieren. Und die Gesamtanzahl der Kreise, die man braucht, um so ein System einigermaßen konsistent aufzubauen, ist sowas wie 50. Das ist jetzt keine einfache Theorie, aber das ist eben eine Zahl, es sind eben 50 Kreise und gut, dann funktioniert das so und dann sind das eben 50 Kreise, das muss jetzt ja nicht weiter einen beunruhigen. Es gibt ja keine bessere Idee, warum? Warum sollte man sich darüber beunruhigen? Also diese Idee von, die Leute waren doch damals alle irgendwie komisch drauf, das funktioniert nicht, weil es nun wirklich die einzige Möglichkeit war, das hier so zu erklären. Und es hatte bis dahin, außer Aristarch, aber von dem wusste niemand, beziehungsweise hat er niemanden überzeugen können, war nichts im Angebot. Ja? Also die Leute konnten sich nicht entscheiden zwischen Theorie A oder Theorie B, schon gar nicht, weil sie ja nicht überprüfen konnten, was da passierte. Wir befinden uns noch lange vor der Erfindung des Buchdruckes und natürlich, wie auch bei der Reformation, spielt in dieser kopernikanischen Wende der Buchdruck eine große Rolle. Und ohne die Verfügbarkeit von Datenmaterial, ohne die Verfügbarkeit von Informationen, konnte auch niemand ernsthaft anzweifeln, ohne dass er sich der Lächerlichkeit preisgab oder eben, naja, in den entsprechenden Kreisen auch fungieren musste, konnte sich da nicht aus dem Fenster lehnen und sagen, diese Theorie ist falsch, denn das wurde einfach so, das war eben so akzeptiert. Wir kommen jetzt in diese etwas dunkle Phase hier auf der rechten Seite, die wir dann gleich geflissentlich überspringen können, weil in dieser Zeit für uns nichts Relevantes geschehen ist. Das war sozusagen das dunkle, tiefe Mittelalter. Der Buchdruck, wie gesagt, war noch nicht erfunden. Sonderlich viel Fortschritt ist in dieser Richtung nicht gemacht worden. Und wir können also hier davon ausgehen, naja, wir können nicht unbedingt davon ausgehen, aber alles das, was irgendwo hinter verschlossener Tür passiert ist, ist nicht weitergekommen als das, was ich Ihnen gerade gezeigt habe. Und es gibt auch dafür natürlich einen guten Grund. Wir wollen ja verstehen, wie das zusammenhängt und warum die Leute es nicht geschafft haben, früher aufzustehen und zu sagen, es ist alles anders. Es ist ja schon schwierig genug, das Wissen zu konservieren. Es ist ja für mich heute schon schwierig genug, all das herauszufinden, was Leute früher mal irgendwann gemacht haben, damit ich es Ihnen heute Abend erzählen kann. Bis ich überhaupt da bin, dass ich was Neues entwickeln kann, muss ich das erstmal alles lesen. Das war damals auch so. Die Menge des Wissens war zwar geringer, aber es war auch schwieriger, da ranzukommen. Das heißt, die ganzen Klöster, die ganzen Abteien, all die, die mit der Konservierung des Wissens beschäftigt waren, die waren alle ausgelastet, die hatten genug zu tun. Da waren also kaum Leute, die die Freiheit besaßen, wirklich darüber nachzudenken und mal zu sagen, nein, so ist es nicht. Oder Beobachtungen anzustellen und zu sagen, es ist aber doch ganz anders, ich habe ja viel bessere Daten. Ja? Also das ist nicht so einfach, wenn man eigentlich erstmal jemanden fragen muss, ob er ihm vielleicht ein Buch abschreibt, bevor man überhaupt mal sieht, was es an Wissen gibt. Also auch hier der Buchdruck sicherlich ein ganz wichtiges Element. Wir fassen zusammen, das mittelalterliche Weltbild in Religion und Leben ist sicherlich dominiert von den Aussagen der Bibel, der Mensch steht im Zentrum. Die Geometrie ist begrenzt, das ist alles euklidisch, das ist also alles rechtwinklig, so wie wir uns das vorstellen. In der Physik hat Aristoteles alles erklärt, das ist erledigt. Die Menge des Wissens, die Menge des überhaupt vorhandenen Wissens ist begrenzt. Und die kann man in ein Buch schreiben und da steht sie drin. Und alles ist gut. Das ist eigentlich ein ganz schöner Zustand, wenn man mal drüber nachdenkt. Ja? Jetzt nicht unbedingt für Angestellte einer Universität heutzutage, aber man kann sich natürlich schon auch darüber freuen, wenn man sowas erreicht hat. Also natürlich würden wir das heute nicht machen, aber ich glaube, dass sowas ist ganz bequem und da kann man es sich gemütlich machen in so einem Weltbild. Und dann dauert so ein Weltbild eben auch ein paar hundert Jahre. Das ist vielleicht doch ganz verständlich. So, wir überspringen jetzt diese Phase und kommen ins 13. Jahrhundert. Und ich beginne da mit einem der großen Männer der Kirche im Grunde, mit Albertus Magnus, der zumindest der erste ist, von dem diese Zeugnisse aufgeschrieben wurden, der eine Unterscheidung vorgenommen hat zwischen Astronomie und Astrologie und der gesagt hat, die Astronomie ist eine mathematische Disziplin, deren Berechnungen von der Astrologie interpretiert werden. Und das ist bemerkenswert. Er macht hier als erster, zumindest als erster, von dem davon Zeugnis abgelegt wurde, als erster eine klare Trennung. Er sagt nicht, das ist alles eins, wir wissen alles, sondern er gibt uns zwei verschiedene Wege an die Hand. Er gibt uns Wege und er sagt uns, es muss nicht unbedingt so sein, dass alles irgendwo zusammenfällt, sondern wir können uns auch auf den Weg machen, vielleicht mal eine Frage zu stellen und auch mal ein Problem zu entdecken und dann danach trachten, dieses Problem zu lösen. Und auch dazu möchte ich Ihnen ein paar Zitate vorlesen von Albertus Magnus, die so bemerkenswert sind, dass ich sie besser nicht in meine eigene Sprache übersetze. Erstes Zitat geht so: Aufgabe der Naturwissenschaft ist es nicht, Berichte anderer einfach zu übernehmen, sondern die in den Naturerscheinungen wirkenden Ursachen zu erforschen. Liebe Aristoteliker, das könnt ihr euch mal merken. Ich habe noch ein Zitat. In Glaubens- und Sittenfragen muss man dem Augustinus mehr trauen als den Philosophen, falls sie eine von ihm abweichende Ansicht vertreten. Spräche er aber über Medizinisches, so würde ich den Galen oder Hippokrates mehr Glauben schenken. Würde er sich dagegen über naturwissenschaftliche Dinge äußern, so glaubte ich mehr dem Aristoteles oder einem anderen Fachmanne der Naturkunde. Also, jeder kann sich auf das konzentrieren, was er am besten kann, und wenn das dann nicht zusammenpasst, dann müssen wir eben mal überlegen, wie das geht. Aber bitteschön, man darf doch mal eine Frage stellen. Und das ist, wie gesagt, das ist so der Zeitpunkt, wo sich die Astronomie von der Astrologie so ein bisschen trennt, wo die Interpretation und die reine Datenaufnahme, die eigentliche Geburt der Naturwissenschaft irgendwo so ein bisschen ins Spiel kommt. Ja, wo man also zum ersten Mal sagen kann, da ist jemand, der stellt mal eine objektive Frage oder der motiviert, eine objektive Frage zu stellen. Und was das dann bedeutet, Wer das dann interpretiert, ist eine ganz andere Frage. Da kommen dann Leute ins Spiel, die vielleicht in seiner Zeit sicherlich mehr in der Kirchenlehre und mehr in der Bibelkunde bewandt waren. Aber das müssen nicht unbedingt dieselben Leute sein. Da kann man sich mal drüber unterhalten. Und dass das alles zusammenpasst, auch dazu ein ganz bemerkenswertes Zitat. Wenn jemand die Naturwissenschaft gründlich beherrscht, sind ihm die Worte des Herrn kein Anlass zum Zweifel. Ich glaube, das ist ein ganz mächtiges Zitat, was es eben damals schon gegeben hat, was dann zwischendurch vielleicht auch mal in Vergessenheit geraten ist und was uns ja auch heute vielleicht manchmal noch entgegenkommt, wenn man vielleicht mal sagt, naja, also fahren wir mal ein bisschen runter. Das wird schon, das passt schon gut zusammen irgendwo. Wir müssen nur den Schlüssel dazu finden und den haben wir noch nicht gefunden und wir suchen weiter. Der nächste, der uns entgegenkommt, ist natürlich wieder ein Kirchenmann, denn damals waren diejenigen, die das Wissen irgendwo zusammengefasst haben, diejenigen, die in der Kirche gewirkt haben. Nikolaus von Kues oder auch Cusanus, wie er bekannt ist, hat 1440 ein bemerkenswertes Werk geschrieben, De Docta Ignorantia. Er ist 1448 Kardinal geworden, also er war wirklich einer der Großen der Kirche. Und dieses Buch habe ich hier auch mitgebracht und auch daraus einfach ein paar Zitate, die ich denke, wie gesagt, mehr sagen, als wenn ich das hier erkläre. Was er in seinem Buch De Docta Ignorantia macht, und die Übersetzung heißt Die belehrte Unwissenheit, ist im Grunde nichts anderes, als zu sagen, ich weiß, dass ich nichts weiß. Es gibt viele Dinge, die ich nicht weiß, aber das weiß ich. Und ich weiß auch, welche Dinge ich nicht weiß. Und das ist der springende Punkt einer Sache. Ich weiß über gewisse Dinge, dass ich sie nicht weiß. Und dann kann ich damit umgehen, dann kann ich mich fragen, warum weiß ich das nicht, bis wohin weiß ich was. Das alles führt er hier aus in diesem Büchlein. Und er geht an einigen Stellen ein bisschen zu weit. Das muss man ihm wohl einfach auch nachsehen, denke ich. Aber er hat natürlich eine große Autorität und er kommt in seinen philosophischen Überlegungen an Punkte und an Schlussfolgerungen, die in ihrer Deutlichkeit wirklich nichts übrig lassen. Eine Schlussfolgerung ist, die Erde, die nicht Mittelpunkt sein kann, dahin kommt er durch seine philosophischen Überlegungen, die wir im Einzelnen nicht nachvollziehen wollen und auch im Einzelnen nicht unbedingt nachvollziehen können, aber egal, seine Schlussfolgerung ist, die Erde, die nicht Mittelpunkt sein kann, kann also nicht ohne jede Bewegung sein. Die Erde ist also nicht Mittelpunkt, weder der achten oder einer anderen Sphäre, noch beweist das Aufsteigen der sechs Sternzeichen über dem Horizont die Lage der Erde im Mittelpunkt der achten Sphäre. Die achte Sphäre ist die Himmelssphäre. Die Erde bewegt sich, hat er gerade gesagt. Noch was. Außerdem kann, obwohl es uns anders erscheint, weder die Sonne noch der Mond noch die Erde noch irgendeine Sphäre in ihrer Bewegung einen vollkommenen Kreis beschreiben. Das ist sowas von gegen Aristoteles. Das ist im Grunde eine revolutionäre Aussage, so wie er sie hier beschreibt. Zu dem eben Gesagten gelangten die Alten nicht, da sie es an der belehrten Unwissenheit, das ist das Thema dieses Buches, fehlen ließen. Uns ist bereits klar, dass diese Erde in Wirklichkeit sich bewegt, wenn uns das auch nicht in der Erscheinung sich aufdrängt. Haben wir schon wieder jemanden, der die kopernikanische Wende eigentlich schon hinter sich hat. So, jetzt sind wir aber angekommen bei Nikolaus Kopernikus, bei der eigentlichen kopernikanischen Wende. Und über Kopernikus muss ich natürlich jetzt ein bisschen mehr sagen. Er war Arzt, Doktor des Kirchenrechts, Domherr. Und das Erste, was man sicherlich Interessantes sagen kann über seine Arbeiten, was er getan hat, ist, dass es nicht 1543 eigentlich gewesen ist, wo er zum ersten Mal über seine Arbeiten gesprochen hat, sondern er hat im Jahr 1509, vielleicht auch ein paar Jahre später, eine Skizze von Hypothesen, wie er es nennt, des Nikolaus Kopernikus über die Bewegung des Himmels veröffentlicht. Nicht veröffentlicht, sondern er hat es aufgeschrieben und er hat es so kursieren lassen, unter wem, ist wohl nicht so ganz genau bekannt und wer das wirklich genau gewusst hat, ist auch nicht so ganz bekannt. Aber er hat es aufgeschrieben, es ist wiedergefunden worden. Vor noch gar nicht allzu langer Zeit sind einige von diesen Nachdrucken oder Abschriften wiedergefunden worden. Und was er da sagt, ist bemerkenswert, schon 1509. Der Erdmittelpunkt ist nicht der Mittelpunkt der Welt, sondern nur der Schwere und des Mondbahnkreises. Das geht sogar noch einen Schritt weiter, als zu sagen, die Erde steht im Mittelpunkt. Er sagt sogar, das ist nur der Mittelpunkt der Schwere. Auch das ist schon ein physikalisches Konzept, was er da entworfen hat. Das wird oft gar nicht gewürdigt. Alle Bahnen umgeben die Sonne, als stünde sie in aller Mitte und daher liegt der Mittelpunkt der Welt in Sonnennähe. Zunächst mal liegt die Sonne jetzt in der Mitte, und aber auch der Mittelpunkt liegt gar nicht mehr in der Sonne bei ihm. Auch das ist schon wieder ein Schritt weiter als einfach nur heliozentrisch. Das ist schon ein Schritt in Richtung unseres heutigen Schwerpunktsverständnisses. Die Erde also dreht sich mit den ihr anliegenden Elementen in täglicher Bewegung einmal ganz um ihre unveränderlichen Pole. Da steht's. Das ist im Grunde der gesamte Inhalt oder der größte Teil des Inhalts der kopernikanischen Wende. 1509 aufgeschrieben, und als Dokument, das dieses Schriftstück auch kursiert hat und das es offensichtlich auch bekannt war, kann man eine von Luthers Tischreden zitieren. Da wurde es nämlich aufgeschrieben, 1539, bemerkenswerterweise. Und da wird aufgeschrieben, es ward gedacht, wird geschrieben, dass Luther es gesagt hätte, eines neuen Astrologi. Das kann Kopernikus gewesen sein, das kann auch jemand anders gewesen sein, der von Kopernikus gehört hat oder was auch immer. Jedenfalls wird es dort gedacht, eines neuen Astrologi, der wollte beweisen, dass die Erde bewegt würde und umginge, nicht der Himmel oder das Firmament, Sonne und Monde. Gleich als wenn einer auf einem Wagen oder einem Schiffe sitzt und bewegt wird, meinete, er säße still und ruhete, das Erdreich aber und die Bäume gingen um und bewegten sich. So wie es jener macht, der die ganze Astronomie umkehren will. Aber wie die Heilige Schrift anzeiget, so hieß Josua die Sonne stillstehen, nicht das Erdreich. Soweit Luther, 1539. Diese Stelle in seinen Tischreden wird Luther oft so ausgelegt, als wäre er gegen Kopernikus gewesen. Also hätte er eine antikopernikanische Einstellung gehabt. Das wurde in der Folge oft missbraucht, um eine Entschuldigung für die katholische Kirche zu finden, dass sie doch dagegen war, weil ja auch alle dagegen waren. Das war ja schließlich so. So kann man das wohl nicht interpretieren. Ich denke, es ist einfach nur so, dass er das schlicht und ergreifend hat ignorieren wollen. Das ist so weit weg von jeder Normalität. Ja, diese Idee, dass sich die Erde bewegt, ist so weit weg von jeder Lebensrealität, dass man noch nicht mal drüber nachdenken muss. Das ist im Wesentlichen der Inhalt dieser Tischrede. Und es ist ganz bestimmt nicht persönlich oder auch inhaltlich gegen die kopernikanische Weltsicht gerichtet. Er hat sich noch nicht mal damit beschäftigen wollen. Und das ist eigentlich noch viel schlimmer. Das zeigt noch viel mehr, wie tief verwurzelt eigentlich dieses Bild des geozentrischen Weltbildes damals gewesen ist. Gut, und 1543 ist es dann passiert. Das war kurz vor seinem Tod, beziehungsweise er hat den Druck gar nicht mehr wirklich erlebt. Er wurde nach diesem Jahr 1509, wo er seine Ideen hat zirkulieren lassen, von vielen aufgefordert, das aufzuschreiben, das zusammenzufassen. Und er hat es lange Zeit nicht getan. Es gibt sicherlich verschiedene Gründe dafür, warum er das nicht getan hat. Die große Angst vor der kirchlichen Hetze war es sicherlich nicht. Denn wie gesagt, das stand damals einfach nicht auf dem Programm, dass man dafür verfolgt würde, weil es sowieso erstmal niemand ernst nehmen würde. Er hatte viel mehr Angst, sich der Lächerlichkeit preiszugeben. Dass alle sagen würden, dieser Kopernikus, der kann einfach nur irgendwo nicht ganz richtig im Kopf sein. Und dafür hatte er sicherlich viel mehr Angst in dieser Zeit. 1543, er setzt also die Sonne hier ins Zentrum seines Weltbildes. Und das Weltbild sieht jetzt eben so aus. Die Sonne steht im Mittelpunkt und drumherum bewegen sich die anderen Planeten. Das Datenmaterial, was er hatte, war jetzt nicht so furchtbar viel besser als das, was Ptolemäus damals zur Verfügung gehabt hatte. Und auch sonst die Ideen zu den Umlaufbahnen der Planeten um die Sonne waren nicht wirklich besser als das, was Ptolemäus gemacht hat. So dass also im Endeffekt, nachdem er in seinem Kommentariolus 1509 sehr mächtig dargelegt hat, was er sich alles vorstellt und wie das alles sein könnte und wie wunderschön man damit diesen Umlauf, diese Hin- und Herbewegung der Planeten erklären kann, so dass das eigentlich in seinem eigentlichen Hauptwerk, die Revolutionibus, wieder zunichte gemacht wurde. Das, was er aufgeschrieben hat, funktionierte wieder mit Kreisen. Und er brauchte ungefähr genauso viele Kreise, er brauchte sogar noch mehr Kreise als Ptolemäus. Und das hat nicht unbedingt dazu beigetragen, dass man ihm geglaubt hat. Es ist also im Detail, also von außen betrachtet, ist es ein sehr elegantes Modell. Es ist eine wunderbare Lösung für die Probleme, die sich stellten. Im Detail funktioniert es leider so auch noch nicht. Aber was man festhalten muss und was man ihm zugutehalten muss, wie man es auch Aristarch von Samos zugutehalten muss, er war, nach allem, was wir wissen, der erste und einzige oder der zweite, aber zumindest derjenige, der dann in dieser Zeit damit wieder angefangen hat, der von sich aus auf die Idee gekommen ist, das muss so sein, die Sonne muss im Zentrum stehen, die Erde stehen, die Erde bewegt sich. Und obwohl das zwischenzeitlich auch mal andere Leute angedacht haben und auch viel, viel früher, also auch schon 500 oder 600 vor Christus, gab es Philosophen, die gesagt haben, dass alles irgendwie anders ist und die Sonne steht irgendwie im Zentrum oder irgendjemand anders oder es gibt so und so viele Erden und Gegenerden. Anders als alle diese Philosophen und Denker war er sich der Konsequenz bewusst. Und er hat gesagt, jawohl, wir bewegen uns mit einer irrsinnigen Geschwindigkeit, aber wir merken es nicht. Und wir müssen jetzt mal akzeptieren, dass das Problem ist, was wir lösen müssen. Wir müssen verstehen, warum wir diese Bewegung nicht merken. Wir müssen nicht verstehen, wer hier im Zentrum steht. Die Sonne steht im Zentrum. Das haben wir jetzt mal so, oder das ist seine These. Und das eigentliche Problem ist viel größer, ist nämlich die Frage, warum wir das nicht merken. Und ja, wie gesagt, das war eine kühne These. Und das so aufzuschreiben, wie gesagt, da hat er ein bisschen Sorge gehabt, dass er sich der Lächerlichkeit preisgibt. Aber er hat es dann, Gott sei Dank, letzten Endes doch getan. Gut, was bedeutet das jetzt für unser Weltbild? Wie sieht das kopernikanische Weltbild aus im Gegensatz zu dem, was wir gerade gesehen haben? Religion und Leben, alles durcheinander, die Bibel, das passt jetzt nicht mehr. So furchtbar viel sagt die Bibel ehrlich gesagt nicht darüber, ob sich jetzt irgendjemand um jemanden anders dreht. Es gibt die ein oder andere Bibelstelle, auf die auch Martin Luther sich da bezogen hat. Der Mensch steht jedenfalls nicht mehr im Zentrum. Das ist jetzt mal leider so in dem Fall. Die Geometrie, was passiert jetzt mit der Geometrie? Das Universum ist jetzt nicht mehr bei der achten Sphäre zu Ende. Das ist eine erschreckende Erkenntnis. Wie groß mag es denn wohl sein, unser Universum? Unbegrenzt? Auf jeden Fall ganz, ganz groß und weiter, als ich gucken kann. Das ist eine beängstigende Idee zunächst mal. Wenn ich die Vorstellung habe, da draußen ist irgendwo ein Deckel drauf und da ist Schluss. Das ist irgendwo erstmal einfacher zu verstehen, als wenn man sagt, na, da geht es aber noch weit, weit weiter. Und die Physik war jetzt mal völlig unverstanden. Also was da am Werk ist, das kann man ja überhaupt nicht mehr erklären. Und selbst die Menge des Wissens ist damit vollkommen unbekannt. Wir haben also eigentlich vier Fragezeichen hier stehen. Und sich dann von diesem gemütlichen aristotelischen Weltbild zu verabschieden, hin zu diesen vielen Fragezeichen und zu einer Welt, wo man die Ärmel hochkrempeln muss und sagen muss, jetzt müssen wir ganz von vorne anfangen und wir müssen jetzt mal schauen, was wirklich los ist. Diesen Schritt zu machen, das ist nicht so einfach. Und ich kann das da gut verstehen, dass da nicht jeder sofort aufgesprungen ist auf den Zug und gesagt hat, jawohl, dann fangen wir doch mal an. Sondern da hat man sich erstmal gefürchtet und sich gefragt, ob man nicht irgendwas von dem, was man vorher mal gewusst hat, noch retten könnte. Der Fortschritt ging auch in anderen Bereichen weiter. Auch das aufklärerische Denken ging natürlich ohne physikalische Experimente und ohne Astronomie weiter. Und einer, den man in diesem Zusammenhang noch würdigen sollte, ist Bernardino Telesio, der etwas später gelebt hat, aber auch noch zu Zeiten von Kopernikus, der in seinem Werk De Rerum Natura physikalische Grundprinzipien definiert hat zum ersten Mal und der die Konzepte von Materie und Kraft dargelegt hat. Der so zum ersten Mal gesagt hat, das funktioniert physikalisch. Es gibt Materie und es gibt Kräfte, die zwischen dieser Materie wirken. Und es ist nicht so, dass einfach irgendwas runterfällt, sondern es fällt was runter, weil eine Kraft wirkt. Und es kann vielleicht auch woanders hinfliegen oder woanders hin sich bewegen, wenn nur die richtige Kraft wirkt. Und damit sagt er auch, dass man diese Kraft ja vielleicht sogar beschreiben könnte. Er hat noch kein mathematisches Handwerkzeug dafür, aber die Beschreibung einer Kraft ist schon mal was ganz anderes, als zu sagen, irgendwas fällt einfach nur runter. Das ist also ein wichtiger Schritt. Und er spricht über unabhängige Beobachtungen der Natur. Das, was wir vorhin gesagt haben, was Albertus Magnus schon irgendwo vorgeschlagen hat, dass man das vielleicht auch mal hinterfragen könnte und dass man dann auch mal da irgendwo eine Expertise aufbauen kann. Also er sagt, man kann das Universum, die Welt, die Physik, alles das nur verstehen, wenn wir der Natur das Wort geben. Wenn wir die Natur fragen, was denn eigentlich mit ihr ist. Wie ist es denn eigentlich mit den Kräften? Wo fallen denn Sachen hin? Wenn wir nicht einfach sagen, die Sachen fallen runter, sondern wenn wir sagen, wir messen jetzt mal, wie schnell sie runterfallen oder ob sie vielleicht nicht doch ein bisschen nach rechts oder nach links fallen. Also der Natur die Möglichkeit geben, auch eine Auskunft zu geben. Das ist hier der Schritt, der hier gemacht wird und der war als Konzept vorher noch nicht so vorhanden. Das war auch bei Kopernikus noch nicht so. Kopernikus hat gesagt, ja, das ist alles viel anders, weil wir die Beobachtungen anders erklären können. Aber auf die Idee, dass man das auch mal irgendwie ausprobieren könnte, ist er dann auch nicht mehr gekommen und hatte auch nicht, sicherlich nicht den Ehrgeiz oder die Möglichkeiten und auch sonst nicht den Antrieb dazu. Und diese Beobachtungen, von denen Telesio dann unter anderem gesprochen hat, die hat dann einer zur Perfektion geführt. Und das ist sozusagen der erste Astronom, und er ist es wohl bis heute, Tycho Brahe, also der erste Astronom, nicht im Sinne von der erste zeitliche Astronom, da gab es auch ein paar andere vorher, aber Tycho Brahe war sicherlich einer der Astronomen, von denen man auch heute noch sagen kann, dass sie das größte, erfolgreichste, ehrgeizigste und bis ins letzte Detail sorgfältigste Präzision durchgeführte Experiment geleitet hat, was man sich vorstellen kann. Das hier ist das Very Large Telescope des 16. Jahrhunderts, und es ist tatsächlich nicht übertrieben zu sagen, dass die finanziellen Investitionen, die er damals hat machen müssen, um dieses Observatorium so aufzubauen, vergleichbar sind mit dem, was heute ein solches Großobservatorium die europäischen Staaten oder andere Staaten kostet. Also das war tatsächlich ein Großobservatorium. Das ist ein Wiederaufbau auf dieser Insel Uraniborg zwischen heute Dänemark und Schweden. Damals gehörte das alles zu Dänemark. Er war ein Adliger und hat die richtigen Beziehungen und die richtigen Mengen an Geld besessen. Er bekam die gesamten Steuereinnahmen aus der Gegend da und konnte das alles verwenden, um dieses Experiment, Observatorium aufzubauen. Und was man gemacht hat, man hat eben durch diese Luken hier, durch einen fest definierten Pfad die Position von Sternen sich angeschaut, gemessen, wann kommen sie vorbei, wo sind sie und so weiter. Die Positionen vermessen, die Eigenbewegungen vermessen, und das mit sehr großer Genauigkeit. Er hatte dafür diesen Mauerquadranten, der immer wieder gezeigt wird. Er hatte also die mit Abstand besten Instrumente, die es je gegeben hat bis zu seiner Zeit. Man sieht ihn hier sitzen und mit diesem großen Mauerquadranten, mit der Hilfe seiner Assistenten, Sternposition um Sternposition zu vermessen. Das ging viele, viele Jahre lang, jede Nacht und mit vielen Assistenten. Alles wurde aufgeschrieben. Er war ein unglaublich akribischer Arbeiter, der es selbst nicht davor zurückgeschreckt hat, teilweise seine Beobachtungslogbücher so zu fälschen, um zu testen, ob seine Assistenten dann auch wohl aufpassen. Also er war einer von denen, die es ganz genau genommen haben, und das können wir ihm danken. Denn was er damals geleistet hat, er hat ca. 1000 Sternpositionen und Planetenbeobachtungen durchgeführt, die er aber nie veröffentlicht hat. Und zwar im Wesentlichen zunächst mal aus Eitelkeit. Er war sicherlich kein einfacher Zeitgenosse. Das muss man ja auch nicht, um ein großer Astronom zu werden, denke ich. Aber er wollte es nicht veröffentlichen, weil er noch nicht wirklich viel damit anfangen konnte. Er wollte es selbst erklären. Er wollte der große Astronom sein, der diese Beobachtungen auch erklärt, und er wusste schon, dass da irgendwas abging, dass da irgendwas vor sich ging am Himmel, was wir nun wirklich sowas von überhaupt nicht verstehen, dass man dafür viel Einsatz leisten muss und dass man das gut ausarbeiten muss, bevor man es veröffentlicht, damit man auch eine Theorie dahinter hat, und das hat er schlicht und ergreifend nicht geschafft. Das konnte er einfach nicht. Und er konnte sich auch nicht entsprechend vorstellen, wie man das tun konnte, er hat nicht über das Handwerkszeug verfügt. Interessant ist, dass er es geschafft hat, die Positionen von Sternen auf diesem Bild dargestellt ungefähr so gut zu vermessen wie dieser kleine Strich hier. Ich habe ihn ein bisschen dicker gemacht, damit man ihn sehen kann, so sieht man die Breite fast gar nicht mehr. Aber das ist ungefähr die Präzision, mit der er es geschafft hat, die Position von Sternen zu vermessen. Und an dieser Stelle müssen wir kurz einhaken und uns fragen, warum ist das eigentlich so schwierig? Das passiert im Wesentlichen, also freiäugig zumindest, ja. Also es gibt noch kein Teleskop zu dieser Zeit und auch im Wesentlichen freihändig. Natürlich mit diesem Mauerquadranten und mit all dem großen mit diesen aufgestellten Hilfsmitteln, die er da hat. Aber er hat nicht, also natürlich um Längen nicht die Mittel, die wir heute haben, um Bilder zu speichern, um Positionen zu speichern, Daten von vorgestern wieder abzurufen und all diese Dinge. Alles wird handschriftlich aufgeschrieben, alles wird mit dem bloßen Auge beobachtet. 1000 Sternpositionen über viele Jahre, das in einem Katalog irgendwo aufgeschrieben, das sind mehrere Bücher. Soll man die alle auswendig lernen oder was soll damit passieren, damit man mal weiß, was mit den einzelnen Objekten, mit den einzelnen Sternen passiert? Also das ist eine wirkliche Herkulesaufgabe, die hier besteht. Und wie gesagt, also die Genauigkeit, die er hier erreicht hat, zu erreichen zur damaligen Zeit, war ein Quantensprung, wie man so schön sagt. Die Aufgabe besteht eben darin, heute zu sagen, wo dieser Stern steht, und in einem halben Jahr wieder zu sagen, wo dieser Stern relativ dazu steht, oder in einem Jahr oder wann auch immer. Also ganz genau zu sagen, wann der Sternbuch vorbeikommt, denn der ganze Himmel bewegt sich ja die ganze Zeit. Und das ist heute auch noch unser Problem, aber heute machen wir das natürlich alles hochautomatisiert, elektronisch und mit viel, viel besseren Hilfsmitteln, sodass wir natürlich auch zu viel besseren Genauigkeiten kommen. Aber das ist so ein Experiment, das kann man ja auch mal zu Hause machen. Man kann ja mal gucken, machen Sie sich mal irgendwo einen Strich an die Hauswand und schauen Sie mal am nächsten Tag, ob der Stern da wieder vorbeikommt. Wenn Sie auf die Größe des Mondes kommen, dann haben Sie, glaube ich, schon eine Menge geschafft und das in ungefähr 30 Bogensekunden. Also das ist hier an dieser Stelle die Herkulesarbeit, die Tycho Brahe gemacht hat und für die man ihm also hier danken muss. Der Katalog wird heute noch benutzt, nebenbei gesagt, denn so alte Beobachtungen von Stern- und Planetenpositionen gibt es natürlich sonst nicht. Und dann kommen wir zu Johannes Kepler. Und bei Johannes Kepler muss ich mal gleich einleiten mit der Aussage, dass ich denke, dass wir hier angekommen sind bei demjenigen, der es im Endeffekt geschafft hat, der am meisten intellektuellen Eigenanteil an dieser kopernikanischen Wende hat. Wir haben schon gesehen, dass Kopernikus selbst auf die Idee wohl gekommen ist, unabhängig. Aber die eigentliche Arbeit, die da reingegangen ist, die eigentliche Entdeckung, die eigentliche Leistung wissenschaftlicher Sicht hat meiner Meinung nach, das ist sicherlich streitbar, aber hat meiner Meinung nach Johannes Kepler geleistet. Und warum, möchte ich Ihnen jetzt zeigen. Das ist zunächst mal ein Horoskop, das Johannes Kepler erstellt hat für einen Menschen, der 1583 geboren ist. Da steht's. Wallenstein sein Name. Er hat später noch ein zweites Horoskop für Wallenstein erstellt. Da war er in Wallensteins Dienst und ist mit ihm durch den 30-jährigen Krieg gezogen. Also er musste auch irgendwie seinen Lebensunterhalt verdienen. Das kam noch dazu. Und das hat er mit Horoskopen getan, mit Astrologie getan. Die Horoskope selber hat er nicht unbedingt alle wirklich, sage ich mal, geglaubt. Seine eigene Einstellung zum Wahrheitsgehalt der Horoskope war sicherlich ambivalent, sage ich mal. Aber er hat sehr an den Zusammenhang zwischen Wahrheit, zwischen göttlichem Einfluss oder zwischen einem mystischen Einfluss, wie wir das vielleicht nennen können, und den Positionen der astronomischen Objekte am Himmel gesehen. Daran hat er ganz fest geglaubt und er hat immer geglaubt, dass er seine Beobachtungen alle erklären kann mit einem großen Gesamtbild. Das war immer sein Lebensziel, dass er es schafft, all diese Beobachtungen, die Brahe gemacht hat, konsistent in einem Bild, was er dann auch noch interpretiert, zu erklären. Und er hat 1596 sein erstes Werk oder eins der wichtigen Werke veröffentlicht. Das Mysterium Cosmographicum, also das Weltgeheimnis, wie man es nennen kann. Und was er hier getan hat, er hat also die Sphären, in denen sich die Planeten bewegen, er war felsenfest davon überzeugt, die Sonne steht im Zentrum, das ist überhaupt keine Frage. Das hat also Kepler jetzt erstmal vollkommen so angenommen. Und dann sehen Sie hier diese Sphären und Sie sehen, außerhalb der Sonne befindet sich ein regelmäßiges Vieleck und dann kommt eine Sphäre, die eine gewisse Dicke hat. Da drum wieder ein anderes, also hier sehen Sie, das ist ein Dreieck und daraus machen Sie jetzt einen regelmäßigen Körper. Hier draußen sehen Sie, das ist ein, was ist das, wahrscheinlich ein Fünfeck oder sowas. Na, das sind hier auch wieder Dreiecke und dann machen Sie also daraus ganz verschiedene Körper, regelmäßige Körper. Die betten Sie ineinander ein und dazwischen passen immer so kreisförmige, also Sphären. Und in diese Sphären setzt er die Planeten und er sagt, so funktioniert das Universum. Es ist wunderschön, weil diese ganzen geometrischen Figuren wie von selbst sozusagen aus den Zahlen herauskommen, die passen ineinander und die Abstände, die sie dann bekommen, sind automatisch die Abstände am Himmel, die Planeten voneinander haben. Also er versucht hier wirklich den ganz großen Wurf, er versucht hier das Ganze von vorne bis hinten zu erklären. Und dieser Teil, dieses Mysterium Cosmographicum hat zwei Teile. Es hat einen deduktiven Teil, eine mystische Erklärung des Sonnensystems, das ist das hier, was ich gerade gesagt habe. Und dann hat es noch einen zweiten Teil. Und die Einleitung dieses zweiten Teils ist, denke ich, wirklich der Zeitpunkt, wo man sagen kann, jetzt ist es passiert, jetzt setzt einer alles auf eine Karte und jetzt ist er modern nach unserer naturwissenschaftlichen Sicht. Was wir bisher gesagt haben, diente nur zur Stütze unserer Theorien. Wir fahren nun fort mit der astronomischen Bestimmung der Umlaufbahnen. Wenn diese nicht übereinstimmen, so ist zweifelsohne all unsere bisherige Arbeit verspielt. Das hat so in dieser Konsequenz vorher noch keiner gemacht. Vorher hat man immer gesagt, das ist so. Aristoteles hat immer gesagt, so sieht's aus und damit die Welt erklärt. Er will auch die Welt erklären, er hat genau den gleichen Anspruch. Aber er macht die Einschränkung, wenn das nicht passt, mit dem, was ich jetzt ausrechne, was ich hier mache, dann ist alles vergebens. Und dann macht er sich ran und versucht es zu tun. Und in diesem Werk bleibt das Ganze noch einigermaßen unvollständig und dann auch nicht wirklich erfolgreich. Deswegen ist es dieses Werk, hat es dann auch nicht auf die Bestsellerlisten geschafft im Endeffekt. Aber 1609 hat er es dann gehabt. 1609 hat er seine ersten beiden Planetengesetze veröffentlicht. Diese beiden Planetengesetze basieren auf Brahes Marsbeobachtung. Kepler war Assistent von Tycho Brahe. Lange Jahre hat er an seinem Dienst gearbeitet und hatte eben Zugang zu den Daten von Brahe. Brahe hat ihn da nicht wirklich überall rangelassen. Der hat ihm erstmal nur die Marsbeobachtung gegeben. Mach du mal nur den Mars. Er hat erkannt, dass Kepler da durchaus mehr Kompetenz mitbrachte und hatte wohl auch ein bisschen Sorge, dass er damit durchgeht, beziehungsweise dass er zu viel auf einmal auf sich zieht. Das hat sich dann später geändert. Kepler hat im Wesentlichen alles geerbt oder zumindest erben sollen oder können, was Brahe hinterlassen hat und hat damit dann auch im Endeffekt sehr viel erreicht. Die beiden Planetengesetze sagen nun Folgendes aus. Zunächst mal bewegen sich die Planeten auf Ellipsenbahnen. Das sehen wir hier. Das ist also hier die Sonne und hier haben wir eine Ellipse. Das ist der zweite Brennpunkt der Ellipse. Den brauchen wir jetzt gerade gar nicht. Hier bewegt sich der Planet und in dem Brennpunkt der Ellipse steht die Sonne. Und er sagt, dass die Planeten sich jetzt auf Ellipsenbahnen bewegen, nicht auf Kreisbahnen. Das ist mal der erste Hammer. Das ist mal die erste Aussage. Nix Kreisbahn, Ellipsenbahn. Ellipsenbahnen waren damals jetzt nicht wirklich populär. Man kann nicht sagen, dass die Ellipse jetzt ein besonders schönes oder perfektes oder göttliches oder sonst was Schaffenswerk wäre. Die Ellipse war in erster Linie mal kompliziert. Das war eine ungleichförmige Bewegung. Das ist der Inhalt des zweiten Keplerschen Gesetzes. Was Sie hier sehen, ist das zweite Keplersche Gesetz. Der Planet durchläuft in gleichen Zeiten immer eine Strecke, die so weit ist, dass die Fläche, die er hier aufspannt, in gleichen Zeiten gleich groß ist. Das heißt, hier draußen braucht er länger, läuft er länger um und hier drinnen läuft er ganz schnell. Das ist eine ungleichförmige Bewegung. Das ist sowas von nicht perfekt, wie man es sich nur vorstellen kann. Und damit führt er zugleich auch das Konzept der Kraft ein, weil er sagt, je weiter der Planet weg ist von der Sonne, desto kleiner ist die Kraft, desto kleiner ist die Bewegung. Das machte so jetzt modern physikalisch betrachtet noch nicht wirklich Sinn, aber es ist das Konzept der Kraft, was er hier sagt. Je weiter ich weg bin, desto weniger Einfluss habe ich hier und dann muss die Bewegung langsamer sein. Und man könnte sagen, ja, endlich, geschafft, wunderbar, es war ja nicht so schwer, wenn man nicht wirklich detailliertes Zeugnis davon hätte, wie Kepler da hingekommen ist. Kepler hat viele Jahre gebraucht, um das auszurechnen, was hier getan wurde. Ich sagte schon, dass die Ellipse jetzt nicht unbedingt das ist, was man unbedingt als erstes anfasst, wenn man eine Planetenbahn zu berechnen versucht, schon gar nicht, wenn man nur Listen von Positionen hat und wenn man noch nicht über Infinitesimalrechnung verfügt. Das Einzige, was Kepler machen konnte, um das hier zu bestätigen, mit verschiedenen Gesetzen, mit den unterschiedlichsten Kreisformen, mit einem Kreis und noch einem Epizykel drauf und noch ein Kreis und hier noch ein Kreis, war jedes Mal von Hand die Flächen auszurechnen, jedes Mal, jede Beobachtung neu, alles nochmal durchgerechnet, wieder verrechnet, nochmal gemacht, neues Gesetz passt nicht. Das Gleiche nochmal von vorne bis hinten. Es hat Jahre gekostet, bis er dort angekommen ist. Und es gab zwischendurch einen Brief von ihm an Longomontanus, ein anderer Astronom. 1605 hat er geschrieben, ja, wenn die Bahn eine vollkommene Ellipse wäre, so wäre die Aufgabe bereits von Archimedes und Apollonius gelöst. Wenn es so einfach wäre, dass es eine Ellipse wäre, dann hätte es ja jeder schon gefunden. Das muss ich ja erstmal gar nicht machen. Er hat es dann trotzdem gemacht. Er hat es nicht gesehen. Er hat schlicht und ergreifend übersehen, dass die Bahn eine Ellipse ist, weil eine solche Ellipsenbahn nun auch heute nicht einfach mal gerechnet ist. Wenn Sie eine Kepler-Ellipse, eine Planetenbahn heute berechnen wollen und das mal ohne Computer machen, dann haben Sie auch heute mit den modernen Hilfsmitteln der Infinitesimalrechnung integral rechnen, was Sie wollen. Sie haben ein echtes Problem. Das ist wirklich nicht so einfach, das zu machen. Und wenn Sie das erstmal in den Computer getippt haben, ist es gut, dann sehen Sie Ihre Ellipse. Aber der Weg dahin ist auch heute schwierig und Kepler hatte dieses Handwerkszeug einfach nicht. Und das machte das Ganze so schwer. Das war wirklich eine schwere Geburt und es war nicht offensichtlich, dass da eine Ellipse bei rauskommt. Also diese Erkenntnis, dass die Bahn eine Ellipse ist, ist im Wesentlichen meiner Meinung nach der Schlüssel dazu, dass alles, was danach kam, dann irgendwo, naja, nicht offensichtlich, aber mehr oder weniger klar war. Und es brauchte natürlich auch noch viele andere Leute, die dann wichtige Arbeit geleistet haben. Aber das Ob das, wie schnell das jemand anders geschafft hätte, wenn Kepler es nicht gemacht hätte, das ist für mich eine offene Frage. Die anderen Dinge, die hätten auch andere Leute geschafft, da bin ich verhältnismäßig überzeugt. Das lag nicht in der Luft, wie man so schön sagt. Das lag überhaupt nicht in der Luft. Und Kepler hat es geschafft. Gut, 1609, da sind wir schon bei Galilei. Galilei war dann der Nächste, der natürlich die Grundfesten hier erschüttert hat. Er hat das Teleskop benutzt, um in der Astronomie Beobachtungen zu machen. Und das war seine große Leistung natürlich. Das Teleskop war schon erfunden, aber es hat noch keiner das Teleskop benutzt, um damit die Sterne anzuschauen. Warum das Teleskop funktioniert, wusste man damals noch nicht. Aber Galilei konnte sich selber Teleskope bauen. Er war ein großer Meister darin, Teleskope so zu bauen, dass man sie auch wirklich benutzen konnte. Und er hat in seinem Siderius Nuncius dann 1610, ein Jahr nach Kepler, aber er wusste von Kepler, er wusste zwar, dass Kepler existiert und dass er ein Astronom ist und dass er viel arbeitet mit Tycho Brahe, aber von seinen Theorien hat er nicht wirklich Notiz genommen. Es hat ihn eigentlich nicht so richtig interessiert, es sei denn, es hätte ihm genützt in seiner Theorie, die er dann später vertreten hat. Also die beiden haben sich zwar überschnitten, aber der Austausch war verhältnismäßig gering, was im Wesentlichen an Galilei lag. Kepler hat immer den Kontakt gesucht, aber das war auf die Entfernung sicherlich auch nicht einfach. Was hat er entdeckt? Er hat viele Sachen entdeckt. Er hat das Teleskop benutzt, um bahnbrechende Entdeckungen zu machen, und er hat sie gemacht, und ich möchte nur zwei rausgreifen. Das eine ist die Entdeckung der Mondkrater. Hier sehen Sie, dass der Mond von ihm gezeichnet ganz offensichtlich eine nicht perfekte Oberfläche haben muss. Und wenn Sie bisher noch gedacht haben, naja, der Kepler, oder wenn Sie zu der Fraktion gehören, die damals natürlich die naturphilosophischen Kreise irgendwo auch beherrscht haben, dass das vielleicht noch nicht alles so ausgegoren ist, was sich der Kepler da überlegt hat. Die Sache mit der Perfektion ist hier nun mal beobachtet. Da ist irgendetwas nicht perfekt. Und noch viel deutlicher, ich denke am deutlichsten und am bahnbrechendsten, sind diese Beobachtungen, die Beobachtungen der Jupitermonde. Er zeigt hier den Jupiter zu verschiedenen Zeiten und die Monde dargestellt als kleine Sternchen. Zu verschiedenen Zeiten sind diese Monde an verschiedenen Stellen. Wenn wir uns das heute modern anschauen, dann sieht das ungefähr so aus. Diese kleinen Monde hier, diese vier Monde, und das spult sich jetzt hier zurück, bewegen sich um den Planeten Jupiter, und das hat Galileo gesehen, das hat er veröffentlicht, und damit war einfach mal beobachtet, dass die Erde nicht das Zentrum einer jeden Bewegung ist. Jeder, der es bisher noch nicht geglaubt hat, der sieht es jetzt hier. Ich habe es gesehen, hat Galileo gesagt. Ich weiß, dass die Erde nicht das Zentrum jeder Bewegung ist. Also warum soll die Erde das Zentrum der Bewegung der Sonne sein? Warum kann sich nicht die Erde um die Sonne drehen? Das war für ihn vollkommen klar. Das hat er hier veröffentlicht. Und das hatte die Konsequenzen, von denen wir alle wissen. Er hat also hier dargestellt in einem modernen Gemälde, wie ich finde, sehr treffend dargestellt, natürlich versucht, alle davon zu überzeugen, dass da oben diese Dinge vor sich gehen. Das Teleskop war jetzt noch nicht so gut, was er damals gebaut hat, wie das, was wir heute gewohnt sind. Und wenn Sie ein eigenes Teleskop zu Hause haben, dann wissen Sie, wie schwierig es manchmal sein kann, all das so zu beobachten. Und mit den Methoden und den Möglichkeiten, die man damals gehabt hat, war das sicherlich noch schwieriger. Die Zeichnungen, die er gemacht hat, sahen sicherlich nicht so schön aus wie hier auf diesem Gemälde. Und man hat ihm nicht wirklich sofort geglaubt. Man hat ihm noch nicht mal geglaubt, dass er das überhaupt gesehen hat. Das konnte dann irgendwann ausgemerzt werden, das konnte man dann irgendwann beiseite legen. Irgendwann waren die Methoden gut genug und auch andere haben gesehen, was er gesehen hat. Also an diesen Beobachtungen war dann irgendwann kein Zweifel mehr. Aber trotzdem hat man ihm da nicht wirklich vertraut. Einer seiner Schüler hat gesagt, und dann wurden zum Entsetzen aller Philosophen viele Schlussfolgerungen des Aristoteles von ihm durch Experimente, solide Beweise und Erörterungen als falsch erwiesen. Das ist das Bild, was wir heute von ihm haben, und das ist auch mit Sicherheit so im Grunde richtig. Der einzige Punkt ist die Sache mit den soliden Beweisen. Und das war der Punkt, wo er in Konflikt mit der Kirche gekommen ist, mit der römischen Inquisition, die gesagt hat, du kannst ja gerne deinen Himmel beobachten und du kannst auch gerne behaupten, dass oder du kannst auch gerne eine Theorie aufstellen, dass sich die Sonne um die Erde dreht, aber bitte sag nicht, dass es die Wahrheit ist, denn dazu fehlen dir die Beweise. Und natürlich war der Vorgang der Inquisition damals zweifelsohne nach heutiger Auffassung vollkommen ungerechtfertigt und grausam und furchtbar. Das ist aber ein anderes Thema. Die Inquisition als solche war furchtbar und nicht gerechtfertigt. Die Beweislage, die wir hier aber vorliegen haben, die dazu führt, dass man Galilei zunächst mal nicht glaubt, die ist in der Tat nicht so ganz zwingend. Das muss man leider in diesem Zusammenhang auch zugeben. Und ich möchte das kurz zusammenfassen. Zunächst mal hatten wir das geozentrische Weltbild, das haben wir jetzt so einigermaßen zur Seite gekehrt. Wir haben das heliozentrische Weltbild gehabt und das funktioniert aber jetzt irgendwie auch nicht so ganz richtig. Und vor allen Dingen funktioniert es aus einem Grunde nicht, den wir gleich sehen werden. Und Tycho Brahe war derjenige, der jetzt gesagt hat, naja, vielleicht machen wir doch einfach einen Kompromiss. Lassen wir doch die Erde im Zentrum, alle anderen Planeten drehen sich um die Sonne und die Sonne dreht sich um die Erde. Sie lachen. Das ist aber überhaupt nicht witzig. Denn, ich habe hier noch eine Darstellung, die das Ganze etwas schematischer besser verfasst. Dieses etwas lächerlich anmutende System erfüllt nun aber zu dieser Zeit wirklich alle Beobachtungsvoraussetzungen. Das funktioniert einfach. Das hier rechts funktioniert nicht. Und warum funktioniert es nicht? Die Erde bewegt sich um die Sonne. Und wenn Sie die Position zweier Sterne hier unten jetzt vermessen, dann bekommen Sie einen gewissen Winkel zwischen diesen beiden. Und wenn sich jetzt die Erde dreht, dann messen Sie zu einem anderen Zeitpunkt diesen Winkel. Und wenn Sie die beiden Winkel miteinander vergleichen, dann ist die Differenz riesengroß. Dazu brauchen Sie nicht mal Tycho Brahe, das können Sie mit bloßem Auge machen, wenn Sie wissen, wie groß es ist. Das funktioniert nicht. Das funktioniert schlicht und ergreifend nicht, wenn die Sphäre hier draußen ist. Und deswegen hat man da einfach ein Problem, das zunächst mal so zu glauben. Und dieses Problem hat man dann auch lange nicht lösen können. Die einzige Lösung ist, dass die Sterne da draußen so weit weg sind, dass man die Bewegung auch dann nicht sieht, wenn die Erde sich tatsächlich dreht. Und damit wird das Universum so unendlich groß, 1000 Mal, 2000 Mal größer als das, was man sich vorgestellt hat, dass auch das wiederum eine Vorstellung war, die man jetzt zunächst mal nicht kaufen konnte. Und Galilei und auch alle anderen haben es eben zu der Zeit damals nicht geschafft, dieses Problem aus der Welt zu schaffen, dieses Problem durch Beobachtungen zu lösen. Bacon war der Nächste in der Reihe mit seinem Empirismus. Er hat dann irgendwo den Weg gebahnt zu einem allgemeinen Verständnis von Naturwissenschaft, zu sagen, dass man zunächst mal schauen muss und sich dann fragen muss, was man denn eigentlich weiß. In seinem ersten Buch schreibt er, der Mensch als Diener und Erklärer der Natur wirkt und weiß nur so viel, als er von der Ordnung der Natur durch die Sache oder seinen Geist beobachtet hat. Mehr weiß und vermag er nicht. Ich denke, das Zitat sollte in dieser Sammlung hier auch nicht fehlen. Und dann aber kam irgendwann Isaac Newton und dann wurde sozusagen erstmal alles gut. Denn er hat es geschafft, jetzt in seinen Principia Mathematica mit den Newtonschen Axiomen und dem Gravitationsgesetz allgemeine Gesetze der Bewegung aufzustellen. Diese allgemeinen Gesetze sind gültig im Himmel wie auf Erden. Und er hat es geschafft, aus den Keplerschen Gesetzen ein allgemein gültiges Gravitationsgesetz, was auch für die Erde gilt, abzuleiten, was mit den Beobachtungen sauber übereinstimmt. Da ist nichts mehr zu machen, es funktioniert. Und die große Leistung, die Newton hier vollbracht hat, war einerseits die ganzen mathematischen Erkenntnisse, die er gehabt hat, das alles zusammenzubringen, diese logische Schlussfolgerung zu machen, aber nicht zuletzt auch die Tatsache, dass er es geschafft hat, aus dem Wust, den Kepler aufgeschrieben hat, die drei Keplerschen Gesetze zu extrahieren. Denn Kepler war kein geordneter Schreiber. Er hat nicht drei Gesetze aufgeschrieben, die Sie heute in jedem Physikbuch finden, sondern er hat es sehr gut versteckt in seinen Büchern. Und es war nicht die kleinste Leistung Newtons, das überhaupt zu finden und dann daraus die Newtonschen Gesetze abzuleiten. Das hat er dann auch geschafft. Und es hat dann noch einige Zeit gedauert, bis tatsächlich jemand nachgewiesen hat, dass die Erde sich bewegt und dass dieser Winkeleffekt, von dem ich Ihnen gerade erzählt habe, dieser unglaubliche Effekt, wo Sie sich immer noch fragen, warum hat man den ja nicht gesehen, wo ist er denn jetzt? Den nachzuweisen, das hat noch, und da greife ich jetzt vor, tatsächlich bis 1838 gedauert. Den hat erst Friedrich Wilhelm Bessel nachgewiesen. Diese Parallaxe, das ist noch wieder ein klein bisschen anderer Effekt, da stehen die Sterne in verschiedenen Entfernungen, denn auch die Tatsache, dass wir diese Fixsternsphäre haben, ist natürlich falsch. Die haben unterschiedliche Entfernungen und die Winkelveränderungen, die sie dadurch sehen, durch diese jährliche Bewegung der Erde, die ist so klein wie 0,3 Bogensekunden. Also nicht mal eine Bogenminute, die wir vorhin gehabt hatten, sondern nochmal ein 60stel davon und dann nochmal ein Drittel davon. Das ist wirklich klein, das hat bis 1838 gedauert. Bradley hat es 1725 geschafft, die mit unter der Annahme, dass das Licht eine endliche Geschwindigkeit hat, die Erde, die Bewegung der Erde nachzuweisen. Und damit war dann spätestens 1725 mal allen klar, auch wenn es dann nicht mehr wirklich jemand schon zu diesem Zeitpunkt bezweifelt hatte, weil einfach die Beweislage zwingend war, dass sich die Erde bewegt. Ich komme zum Ende und kann einen Vortrag über den Aufbau des Universums nicht beenden, ohne von Albert Einstein gesprochen zu haben, der dann 1916 in seiner allgemeinen Relativitätstheorie nochmal wieder alles auf den Kopf gestellt hat, im Grunde, was wir von Raum und Zeit wissen. Er hat sogar die Natur der Materie mit hineingenommen in seine allgemeine Relativitätstheorie, die Geometrie der Raumzeit, und er hat damit die Grundfesten von Newton und Euklid erschüttert. Wir sprechen heute eben von einem expandierenden Universum, wir sprechen von der Geometrie der Raumzeit, von all den Dingen, zu denen ich jetzt natürlich keine Zeit mehr habe, Ihnen zu berichten. Das würde auch ein deutlich technischerer Vortrag werden, aber Einstein hat hier nochmal wirklich alles auf den Kopf gestellt und das Bild vom Universum, wie wir es heute haben, nochmal sehr stark geprägt. Nun, lassen Sie mich zusammenfassen, nochmal unsere Reise durch die Weltbilder, die wir gesehen haben. Wir haben angefangen mit dem geozentrischen Weltbild, das wurde irgendwo transformiert in das geozentrische brahische Modell, und dann sind wir zum heliozentrischen gekommen, und was dann passiert ist, ist, dass es uns in die unendlichen Weiten des Weltraums verschlagen hat, und wir wissen heute, dass wir irgendwo da draußen in einer dieser Galaxien leben, die in einer dieser Galaxien Haufen eingebettet ist, die ein Teil von Galaxien-Superhaufen ist, der Teil eines expandierenden Universums ist, das vor etwa 14 Milliarden Jahren wahrscheinlich entstanden ist. Warum? Keine Ahnung. Wohin? Wissen wir auch nicht so genau. Aber es expandiert. Es expandiert sogar beschleunigt, wie wir wissen. Und die ganzen Details, die da drin stecken, sind alle furchtbar spannend und furchtbar interessant. Gegenstand aktueller Forschung. Natürlich zu viel, um das heute hier auszubreiten, aber es besteht natürlich noch die Möglichkeit einer weiteren interessanten Zugabe zu der kopernikanischen Wende, und das ist die Frage, wie viel Planeten Erde oder ähnliche Planeten gibt es denn eigentlich in diesem riesigen Etwas? Und da möchte ich schließen mit einer Zeittafel, die uns zusammenfasst, wo wir heute stehen und in welcher Historie und in welcher Kontinuität wir im Grunde stehen, wenn wir heute nach Exoplaneten suchen. Die Entdeckung des Planeten Erde 1543 habe ich jetzt mal als Datum hier aufgeschrieben, die anderen Planeten, und dann seit 1989, 92 und dann 95 die Entdeckung von anderen Exoplaneten, und die Frage, ob wir allein sind im Universum, ist sicherlich eine aktuelle. Die Entdeckung eines weiteren Exoplaneten mag in dem Zusammenhang nicht wahnsinnig spannend erscheinen, aber vielleicht schafft man es in 100, 200, 500 Jahren festzustellen, ob da noch irgendwo jemand wohnt da draußen. Ich glaube, das wäre nochmal eine Wende, die sich da nochmal zu berichten lohnt. Und auf diesem Wege, denke ich, danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.
Das war eine Aufzeichnung der gestrigen Ringvorlesung. Es sprach Professor Ansgar Reinaus aus Göttingen. Sein Thema: Von der Astrologie zur Astrophysik, kopernikanische Wende und unser Verständnis des Universums. Nächsten Mittwoch, am 7. Januar, hören Sie um 12 Uhr Professorin Renate Ohr aus Göttingen. Mit dem Thema EU-Osterweiterung und Euro – Umbrüche im europäischen Integrationsprozess der Nachkriegszeit.